Deutschlandfunk Interview.
Benedikt war also respektiert und bewundert für seine intellektuelle Brillanz, umstritten jedoch wegen seiner konservativen Kirchenpolitik und wegen seines Umgangs mit dem weltweiten Missbrauch in der katholischen Kirche. Über den verstorbenen Papst kann ich jetzt sprechen mit Peter Seewald, Autor einer Biografie über Josef Ratzinger, die im Jahr 2020 erschienen ist. Guten Morgen, Herr Seewald.
Guten Morgen, Frau Schmidt-Matern.
Sie haben Benedikt den 16. in einer ersten Reaktion an diesem Wochenende kurz nach seinem Tod als Erneuerer des Glaubens bezeichnet. Was genau hat Benedikt erneuert?
Naja, man muss zunächst mal sagen, egal wie man zu Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. steht, feststeht, es gibt keinen zeitgenössischen Deutschen, der ihm an Bedeutung gleichkäme. Und er ist ja nicht nur international als großer Denker und Intellektueller gewürdigt worden, auch von seinen Kritikern, sondern als bedeutender Theologe. Manche sehen in ihm den Kirchenlehrer der Moderne schlechthin. Ratzinger ist angetreten, den Glauben zu erneuern, insbesondere durch die Katechese, durch die Lehre von Christus. Er war der erste Papst, der überhaupt eine Christologie vorgelegt hat. Und sein Zugang begann wieder, die Wurzeln aufzugreifen, zu den Kirchenlehrern zurückzukehren, aber dies in einer Sprache in unserer Zeit. Ratzinger hat als Konzilsberater des Konzils wesentlich beeinflusst, geprägt. Er hat da einen Stempel gesetzt. Ohne Ratzinger wäre dieses Konzil, so wie wir es kennen, gar nicht möglich gewesen. Und er hinterlässt ein Werk, mit dem er schon vor seinem Pontifikat groß und bedeutend war. Natürlich ist darüber gestritten worden, natürlich gab es da große Gegenpole und Gegenströmungen, das ist ja auch verständlich, das ist normal. Da begegnen sich unterschiedliche Linien und da gehört Streit dazu.
Lassen Sie uns auf diese Gegenströmungen, wie Sie es nennen, ruhig ein bisschen genauer eingehen. Das, was Benedikt als Intellektuellen, auch als scharfsinnigen Geist ausgezeichnet hat, ist das vielleicht zugleich das, was ihm möglicherweise als Hirte, als Seelsorger auf dem Stuhl Petri gefehlt hat gegenüber den Gläubigen?
Nein, das denke ich eigentlich nicht. Ich stelle fest, dass das Wort aus dem Evangelium nirgendwo gilt, die Vorhersage und das Wort eines Propheten weniger als in seiner Heimat, speziell auf Ratzinger und auf seine Beziehung zu Kreisen in Deutschland zutrifft. Wir übersehen ja immer, dass er eine riesige Anhängerschaft hat. Ja, also der ist der meistgelesene Theologe der Neuzeit weltweit mit seinen Millionenauflagen, gerade auch in Deutschland. Man hat gesagt, niemand interessiert sich mehr für Ratzinger. Dann hat er ein Buch gemacht und es war sofort wieder auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste. Die ersten Jahre seines Pontifikats waren ein Halleluja. Ja. 4 Jahre lang haben die Menschen gestaunt über den Mann, den sie vorher anders kennenlernen mussten, auch über sehr gefilterte Darstellungen in vielen Medien. Ich habe ihn seit 30 Jahren als Journalist begleitet. Ich sehe, was hier richtig ist und was noch immer also merkwürdig dargestellt wird, interessensgeleitet. Also er hat sich auch selber zum einen als Professor gesehen, das wäre seine Traumlaufbahn gewesen, das konnte und durfte er nicht machen. Er hat sich dann in den Dienst begeben, wider seinen Willen, und er hat sich, und das sagt er ja auch, auf meine Frage nach dem Ende seines Pontifikats, wie er sich als Papst gesehen hat, dann sagt er, in erster Linie als Hirte. Und er hat nicht für sich erkannt, dass er in den wenigen Jahren, die ihm bleiben wird, er hat gedacht, 1, 2, 3 Jahre wird seine Amtszeit dauern, wollte er nicht irgendwelche Strukturfragen aufgreifen, Reformen, sondern er hat mit seinen Enzykliken Glaubenslehre betrieben, also ein Hirte.
Also er hat sich von vornherein nur als ein Papst des Übergangs verstanden und deswegen Reformen gescheut, ist das Ihre These?
Ja, also wie gesagt, also er hat ja auch, man sieht es an seinen Enzyklikas, Glaube, Hoffnung, Liebe. Er hat umgekehrt angefangen mit Liebe, dann über die Hoffnung und dann über den Glauben, weil er gedacht hat, der kommt vielleicht auch nur dazu, eine Enzyklika zu schreiben. Sein Vorgänger hat Reformen aufgenommen im Vatikan. Er selber hat die Finanzen in Ordnung gebracht, soweit man die im Vatikan in Ordnung bringen kann. Also er sagt, ich bin das Ende des Alten, aber auch der Beginn des Neuen. Wie es aussehen wird, wird man noch sehen, weiß man noch nicht. Und so gesehen, ja, war er gewisserweise ein Übergangspapst. Und ich denke, man kann auch die beiden Pontifikate von Johannes Paul II. Und von Josef Ratzinger als so als Symbiose sehen. Die haben ja ein Vierteljahrhundert eng zusammengearbeitet.
Wenn ich das nochmal zusammenfasse, Sie beschreiben die Selbstwahrnehmung von Benedikt als jemanden, der für den Beginn des Neuen steht. Herr Seewald, wieso verbinden dann aber viele gerade mit diesem Namen Josef Ratzinger das Bild eines erzkonservativen Theologen, ja, der die Öffnung der Kirche eben hin zu anderen Religionen, auch die Öffnung hin zur Ökumene, ja eher blockiert, als dass er sie begleitet hat?
Na, sehen Sie, die Öffnung hin zur Ökumene zum Beispiel hat er nicht blockiert. Fragen Sie damit.
Gemeinsame Eucharistiefeiern hat er ja abgelehnt.
Das ist Standard der katholischen Kirche. Das gehört zu ihren Dogmen. Ja, also das kann auch ein Papst nicht einfach so ändern. Aber viele mögen in ihm noch immer diesen Panzerkardinal sehen. Aber Millionen von Katholiken sehen in ihm gerade eine Art Licht auf dem Berg, eine Ikone der Rechtgläubigkeit. Also das ist so eindeutig nicht. Und mir fällt da ein Wort von dem großen englischen Essayisten Chesterton ein, der schrieb einmal über die Heilige, sie seien eine Art Gegenmittel, weil sie eine Art Heilmittel, so muss man sagen, weil sie ein Gegengift seien. Sie erneuerten und heilten die Kirche und die Welt dadurch, dass sie genau das ganz besonders in sich verkörperten, was die Welt vernachlässigt hat. Und das ist auch der Ansatz von Ratzinger. Er hat früh gesprochen von der Entfremdung des Menschen von Gott. Sein Theologenkollege Metz hat dann von Gottesfinsternis gesprochen. Also in diese Situation sah er seinen Auftrag, das Wort des Glaubens, das Evangelium hineinzutragen, aber gleichzeitig sagt er, die Suche nach dem Zeitgemäßen, die darf ja nie zu einer Preisgabe dessen führen, was immer gültig ist.
Sie heben jetzt auch ab oder Sie betonen auch, wie polarisierend dieser Papst gewirkt hat.
Er hat ja nicht nur polarisierend, also Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, aber natürlich hebe ich darauf, weil ich kenne ja diese Standards, die seit Jahrzehnten immer wieder gleich, gerade in Deutschland, gepflegt werden. Und ich sehe Kollegen, die darüber schreiben, aber sich gar nicht beschäftigt haben, weder mit dem Werk Ratzingers noch mit der Person Ratzingers. Und ich war selber, also als ich meinen ersten Beitrag über ihn schrieb, ich war früher Spiegelredakteur, habe für das SZ-Magazin ein Porträt gemacht, war selber überrascht, was für eine Differenz es gibt zwischen einer medialen Darstellung dieses Menschen und dem, wie man ihn dann selbst begegnet. Ich habe 100 Zeitzeugen befragt, da hat niemand dieses Bild so bestätigen können. Aber natürlich steht er für eine andere Richtung als das, was jetzt beispielsweise über den synodalen Weg in Deutschland versucht wird.
Ja,
das kann man ihm ja nicht vorwerfen, das ist ja ganz legitim.
Ja, da kommt also jetzt auch Kollegenschelte von Ihnen, dann nehmen wir doch den Papst beim eigenen Wort. Blicken wir mal auf die Debatte um Ehen ohne Trauschein, um Lebenspartnerschaften zwischen Personen gleichen Geschlechts. Dazu hat Benedikt XVI. Erklärt, all das sei Ausdruck, ich zitiere, Ausdruck einer anarchischen Freiheit. Mit solchen Umschreibungen hat Benedikt möglicherweise die kränkende Wirkung seiner Worte unterschätzt?
Möglicherweise, natürlich. Ich meine, Ratzinger ist ja nicht unfehlbar. Ja? Er hat ja auch immer wieder Fehler eingeräumt. Er hat auch in unseren Interviews gesagt, als Präfekt der Glaubenskongregation mag er durchaus auch manchmal zu harsch und nicht mit den richtigen Worten geantwortet haben. Aber wissen Sie, wir kommen nicht weiter, wenn wir ständig nur diese Standards bringen. Wir müssen gerade bei einem Menschen, der eine Jahrhundertbiografie hinter sich hat, der englische Historiker Peter Watson, der hat ihn zu den Genies der Deutschen eingerechnet. Also wenn wir immer nur so kurz fassen, und diese einzelnen Zitate rauspicken und die beschäftigen uns dann in diesen kurzen Interviews, dann werden wir wieder der Person eben, wie gesagt, und auch nicht dem Werk gerecht. Deswegen ist es natürlich immer, ich mache das nicht so gern, dass man da immer aus der Defensive sprechen muss, aber es ist offenbar in Deutschland, insbesondere in Deutschland notwendig. In anderen Ländern, in denen ich unterwegs bin, auch mit meinen Büchern, haben wir da eine ganz andere Situation.
Ja, verständlich aus Ihrer Sicht, Herr Seewald, dennoch die Frage, wir haben noch nicht über das Thema Missbrauch, über sexualisierte Gewalt in der Kirche gesprochen. Angesichts des Ausmaßes, des ungeheuren Leids, das die Kirche den Betroffenen zugefügt hat, ist es da denn aber nicht nachvollziehbar, dass man auch in der Debatte, in der Blickweise auf Benedikt, so kritisch auch auf ihn draufschaut?
Ja, natürlich ist es nachvollziehbar. Ich meine, was hier passiert ist, dieser unfassbare, ungeheure Skandal, es ist einer der größten, den es je gegeben hat in der Kirchengeschichte. Der wird uns noch lange beschäftigen. Das Ausmaß ist ungeheuerlich. Und natürlich muss man da mit kritischem Blick auch auf Ratzinger sehen, seine Amtszeit in München, seine Arbeit als Präfekt, Arbeit in der Zeit des Pontifikats. Und das tut auch gut. Bei all den Versäumnissen darf man nicht vergessen, Ratzinger war als Präfekt der Glaubenskongregation derjenige, diese Problematik sofort an seine Glaubenskongregation gezogen hat, als deutlich wurde, es wird vertuscht, es wird nicht aufgeklärt, es wird nicht bestraft. Er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die, auch gegen den Widerstand von Papst Johannes Paul II., dass die Gesetze geändert werden. Unvergesslich sein großes Wort am Karfreitag 2005, wo er sagt, es gibt so viel Schmutz in der Kirche und gerade auch unter denen, die ihr als Priester ganz zugehören sollten. Er hat 400 Priester entlassen in seiner Amtszeit. Es gibt große Versäumnisse, aber es gibt in Ratzinger auch jemand, also der italienische Enthüllungsautor Nuzzi hat es gesagt, der genau den Schleier weggezogen hat, um das Thema anzupacken. Man kann das nicht an einer Person festlegen und man kann auch nicht das, was einer dann richtig gemacht hat, einfach unter den Tisch kehren.
Peter Seewald, Biograf des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. Ich danke Ihnen für diese Analyse und für Ihre Einschätzung.
Ja, gerne.